Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Letzte Woche haben wir uns noch in luftige Höhen mit einer streitbaren Genremischung gewagt. Heute gibt es dafür wie gewohnt einen Rundumschlag, was Neuigkeiten betrifft. So sprechen wir über heiße Eisen am Serienhorizont in Form von Game of Thrones, Vorgeschichten und der Last of Us Adaption. Aber keine Angst, den ein oder anderen Kommentar zu den diesjährigen Oscars haben wir auch parat. Bei den Trailern, da bittet uns Nicole Kidman, sich in Erdlöcher zu legen. Steven Spielberg versucht sich im Musical-Business. Love, Death and Robots melden sich zurück. Und ein neuer Marvel-Superheld darf sich etablieren. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
In Space!
Und auf der Erde.
Stimmt.
Da macht er, glaube ich, noch am allermeisten Sinn. Und die Relevanz im Weltraum möchte ich uns gar nicht abschlagen, aber Zielgruppe ist ganz klar Erde.
Geht wahrscheinlich auch gar nicht anders, oder? 3 Tage über 100er Inzidenz, darfst du wahrscheinlich gar nicht mehr ins All fliegen.
Das waren mir gerade zu viele Zahlen, mir qualmt gerade der Kopf. Aber ich sage einfach mal, ja, im Zweifel.
Im Zweifelsfall, ja.
Ich habe noch eine Zahl. Ich habe 2 Zahlen noch. Update Nummer 51 und...
Ja.
Lieber Ronny, herzlich willkommen. Das sind die 3. Oscars, über die wir uns unterhalten. Gemeinsam jetzt. Ist mir eine Freude.
Die 3.
Die 93. Oscars und die 3., über die wir gemeinsam sprechen dürfen hier.
Das ist auch so ein kleines... Was ist denn das? Hölzernes Jubiläum?
Ja, du bist ja nicht so der allergrößte Fürsprecher der Oscars.
Das war jetzt gar nicht tendenziös. Das war einfach, gibt es ein kleines Jubiläum? 3 Hochzeitsjahre zum Beispiel? Nee.
Nein, auf keinen Fall. Aber wir waren gerade so schön bei den Zahlen. Deswegen dachte ich, ich habe auch Zahlen.
Auch wenn es nur eine 3 war. Ist okay.
Ich hätte auch noch eine kleinere Zahl. Ich habe nämlich genau ein Highlight mitgebracht.
Das war jetzt aber ein flotter Feger hier schon Richtung erste Rubrik. Dabei sind wir heute gar nicht so vollgestopft, oder? Wie in der letzten Folge.
Ich mache mir keine Sorgen, dass, egal ob die reine Menge an rohen News, ja, ist völlig egal. Wir kriegen so eine Sendung, glaube ich,
das ist das Problem, oder? Wenn wir uns in Sicherheit wiegen.
Genau.
Dann wird es zum Schluss immer relativ eng plötzlich.
Ja.
Deshalb.
Und in dem Fall ist eng schlecht und kann ich auch noch eine Zahl einschieben.
Tight.
Wir versuchen immer die 60 Minuten zu halten. Da ist noch eine Zahl.
Ja.
60.
Wunderschön. Haben wir uns eigentlich gegenseitig vorgestellt oder sind wir jetzt einfach so mitten
reinschwadroniert? Nö, ich hab dich ganz, ganz sympathisch reinverwoben in das dritte Jubiläum.
Hoch. Richtig. Danke, genau. Alex, für diese Anmoderation und für diese Überleitung zu den Highlights. Wo du eins mitgebracht hast, was du uns jetzt vortragen wolltest, habe ich so rausgehört.
Ja, kann ich gerne machen.
Es ist da wieder Exotisches?
Ja, es ist sehr exotisch tatsächlich. Und zwar habe ich gesehen Spree.
Ach.
Mit Joey Keery und ja. Zashir Zameda.
Ach, der lief doch jetzt hier auch bei Rocket Beans im Festival nochmal. Lief der doch auch nochmal hier?
Ja, und tatsächlich, ich muss nochmal nachgucken, der ist schon auf Scheibe verfügbar im Rest der Welt, sage ich mal, seit Oktober 2020. Ist also eigentlich schon fast ein alter Schinken an der Stelle, ein halbes Jahr schon alt.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, wir hatten vor Ewigkeiten mit drüber gesprochen.
Genau.
Und hat ihn aus den Augen verloren.
Ja, dito, bis er dann wieder so ein bisschen aufpoppte vor einer Weile, und dann dachte ich mir, komm, der geht halt, ich weiß nicht, 1,5 Stunden, das kann man, glaube ich, mal ohne weiteres weggucken. Und tatsächlich, hier an der Stelle, der Trailer gibt dir einen ganz guten Indikator, was dich filmisch erwartet. Erstmal sehr unangenehm, Joe Keery in der Rolle, was den ganzen Film über nicht nachlässt.
Ja.
Was es schwierig macht zu gucken, aber das ist ja Sinn der Sache, ne, so ein bisschen.
Er spielt ja so einen Uber-Fahrer, oder? Der Leute
terrorisiert. Er spielt einen Uber-Fahrer, der versucht, seit vielen Jahren schon irgendwie auf den sozialen Medien und YouTube an Follower ranzukommen. Das klappt nicht, bis er dann irgendwann der Meinung ist, dass er mit Hashtag The Lesson den Leuten mal was zeigen kann. Und der fängt dann halt da an, quasi seine Fahrgäste unter Drogen zu setzen und dann irgendwie wegzumachen. Vor laufender Kamera im Livestream. Ah. Und das eskaliert dann alles so nach und nach. Und es gibt halt auch so die ersten 20, 30 Minuten, wo du nicht genau weißt, wie sehr es eskaliert und ob das jetzt wirklich alles stimmt. Weil es sind ein paar clevere Schnitte auch dabei. Und was man dem Film zugutehalten muss, unheimlich viel Arbeit mit cleverem Wechsel und teilweise auch mehreren unterschiedlichen Szenen im Hochformat ineinander geschnitten, wo aus verschiedenen Blickwinkeln, das streamt der eine in seinem Haus, während du den Stream von seinem Auto siehst, um dir die ganzen Blickwinkel zu zeigen, die du erwarten würdest von einem Spielfilm, ohne tatsächlich aus diesen Social Media oder aus diesen Kameraperspektiven herauszugehen, sozusagen. Also du bleibst immer dort drin.
So ein bisschen wie bei Searching auch.
Ja, also genau, so in die Richtung.
So ein bisschen als Stilmittel.
Genau. Nur ein bisschen freier, dadurch, dass du natürlich auch einfach dein Handy mitnehmen kannst und weiter streamen kannst und die Figuren sich dadurch sehr frei bewegen können. Und ich muss dir sagen, viel Arbeit in wirklich diese ganzen Fake-Accounts, die dann teilweise auch in dem Livestream permanent kommentieren. Das so realistisch, so unangenehm realistisch, weil da läuft so viel durch, wenn du dir da mal Zeit nimmst, das gegenzulesen, wo ich mir dachte, das ist so toxisch teilweise, ja. So ist das, glaube ich, im echten Leben. Und ansonsten eine schöne Fabel einfach, was aktuell die Leute machen, um, weiß ich nicht, so ein paar zusätzliche Follower zu bekommen oder um seine aktuellen Follower zu bespaßen. Aber wem erzähle ich das? Insert Podcast. @ Insert Podcast. Hashtag Insert Podcast.
Ich lief die ganze Zeit schon hier quasi mental frei und hab's überlegt, The Lesson. Wie können wir das denn für uns vielleicht auch mal umsetzen?
Ja. Hashtag The Lesson. Es ist ein okayer Film. Bei meiner besseren Hälfte ist er nicht ganz so gut weggekommen. Er ist natürlich auch ein bisschen trashy, aber alleine seine Performance ist schon nicht schlecht. Und wie gesagt, man kann es ruhig mal, glaube ich, gesehen haben, um mal zu gucken, was diese Sucht nach Aufmerksamkeit, nach mehr Followern oder dieser nicht nur die Sucht, sondern auch das Gefühl hast, du musst das machen. Was das für Außenmaße annehmen kann, wenn man es wirklich mal all the way geht.
So. Punkt. Dein Highlight der Woche.
Und du?
Ich schlag wieder in die Kerbe und sage, 2021 ist jetzt auch fast Mai immer noch nicht so richtig mein Jahr geworden. Und nachdem ich mich in den letzten Sendungen jetzt immer schon mit Serien und Nachholsachen über Wasser gehalten habe, bringe ich heute, soweit ist es gekommen, bringe ich dir heute deutsche Comedy mit. Und nachdem mittlerweile so viele Leute darüber geredet haben und mittlerweile reden, habe ich Last One Laughing geguckt auf Amazon Prime, kurz LOL. LOL. Richtig.
Die deutsche Variante quasi.
Die deutsche Variante, muss man sagen, genau. Und um es vorweg schon mal zu sagen, ja, ich fand es tatsächlich auch sehr lustig. Kurz um die Leute abzuholen, du hast wahrscheinlich auch schon den Trailer oder so gesehen, 10 Comedians, Deutsche, dürfen 6 Stunden in einem abgeschlossenen Raum miteinander leben und dabei aber nicht lachen. Original ist aus Japan, speziell bei Amazon Prime gibt es mittlerweile 3 Ableger, Mexiko kam schon vor 2 Jahren auf die Plattform, dann hat letztes Jahr noch Australien mit Rebel Wilson nachgelegt. Richtig. Und Frankreich war jetzt auch vor ein paar Monaten dran. Ich weiß nicht, wie stehst du zu deutscher Comedy?
Ist so semi, hier hat es mich gekickt, weil ich gesehen hatte, dass Blast from the Past mit dabei ist, in Form von Mirko Nonchef, glaube ich, ne?
Ja.
Und das ist, wo ich sage, okay, alleine dafür wäre ich
und
fast
Wiegald
bereit.
Boning auch dabei.
Damn, okay. Ja, ich meine, Bully ist natürlich der ganz große Kicker da, ne, weil es der prominenteste ist und ich den früher tatsächlich, muss ich sagen, auch unglaublich lustig fand.
Guilty Pleasure, ja.
Bully-Parade und Schuh des Manitou. Allen voran, da sind schon so ein paar, ja, wie du gesagt hast, Schwergewichte dabei, wo ich sage, okay, wenn du mir jetzt sagst, dass du lachen konntest.
Ich muss sagen, ich habe Probleme mit deutscher Comedy, wenn es darum geht, du hast so wiederkehrende Figuren, die sich über Jahre nicht irgendwie weiterentwickeln, ne? Oder auch
das
Humor, der sich
dazu
nicht weiterentwickelt.
Das kann auch führen, dass das sich dann irgendwann wiedergärt, ja. Das ist
oder
richtig.
Auch bei Deutschen oft flacher Humor oder derbe Karlauer, wo ich sage, so, ist nicht so meins,
Mario
geht intelligenter.
Barth, meinst du?
hast du gesagt, man sieht
soll
viel...
Soll ich mir das Mikro, ich habe das Gefühl, mir das Mikro gegen die Stirn zu hauen gerade.
Man sieht im Vergleich halt international viel, dass es halt einfach, Dankeschön für dieses Geräusch, viel, viel hochwertiger geht, ne, viel ausgefeilter. Aber das Witzige ist, hier in diesem Format wird genau das ja alles gefiltert und unterbunden. Der Fokus liegt auf diesen Mienen der Comedians, der Schauspieler teilweise. Der Fokus liegt auf dem leisen Zwischenspiel zwischen den Zeilen und auf dem Extrem des Nichtlachens. Und das ist tatsächlich das, was es halt wirklich lustig macht. Ich meine, man kennt es von Joko.
Die deutschen Comedians sind am lustigsten, wenn sie einfach nichts sagen.
Das wäre meine Quintessenz gewesen. Ne? Da muss man sich ja systemisch fragen, ne? Mit dem deutschen Comedy-Paket an sich. Es ist am lustigsten, wenn sie eigentlich versuchen, halt wirklich nicht lustig zu sein. Und aber wie du gerade gesagt hast, Mirko Nonchef, ne, auch ein Charakter muss man mögen. Er hat hier Samstagnacht, er ist laut, völlig überdreht, macht immer irgendwelche Geräusche. Ja. Und hier gibt's ein, zwei Momente, da muss er einfach der Situation geschuldet ganz leise sein, schafft's auch in einer ganz ruhigen Szene mal wirklich schlagfertig zu antworten. Und das macht ihn so unglaublich lustig im Leisen, wo ich denke, so, es muss nicht immer so überdreht und mit dem Vorschlaghammer
noch mal das,
zu sein.
Erklär mir nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt weitergehen, nochmal das Format.
Wie gesagt, es ist wie so eine kleine Arena, so Wohnzimmer-Style. Zehn Comedians werden da reingekarrt. Und jeder darf was mitbringen. Sie dürfen quasi auch so eine Stand-up-Comedy oder Requisiten mitbringen. Die dürfen sich quasi auch gegenseitig zum Lachen bringen. Es wird aber
ist das eine einmal
es ist alles geht. Es geht, es ist Continuity-mäßig, geht 6 Stunden lang und es ist auf 6 Episoden quasi gestaucht, 30 Minuten.
Okay, aber es ist quasi aufgenommen. Jeder der 6 Episoden fliegen 1 oder 2 Leute raus.
Genau. Sobald einer lacht, fliegt er halt raus. Und ja, meine kleinen Highlights in der Serie sind halt Kurt Krömer, weil schon seit er bekannt geworden ist, vor was weiß ich, 15 oder noch mehr Jahren Kurt Krömer-Fan. Und wer sich bei mir dann nochmal auf ein neues Level gehoben hat, ist Thorsten Sträter, der mit seiner, also das ist wirklich eins der absoluten Highlights in dieser Serie, der ja auch einen sehr lyrischen, sehr hochwertigen Humor auch macht. Und du sitzt ihn da, also wirklich, also 5,9 Stunden von 6 siehst du ihn da ohne Miene verziehend sitzen.
Spoiler.
Gefühlt, sag ich mal, gefühlt. Wie es ausgeht, siehst du dann selbst. Und auch ein krasser Kontrast zum Beispiel zu dem Teddy Tekrebran heißt er, glaube ich. Der wirklich so krassen Anarcho-Humor macht. Da muss man echt warm werden mit oder man blendet ihn ein bisschen aus. Aber ja, tatsächlich, guck mal rein. Ja. Auch wenn es teilweise ein bisschen cringy ist, aber mindestens Krömer und Sträter haben mir sehr gut gefallen. Und Staffel 2, jetzt relativ frisch diese Woche angekündigt, soll im Herbst kommen.
Ah, okay. Also kann es ja nicht so unerfolgreich gewesen sein.
Nee, und dadurch, dass es ja auch die ganzen diversen internationalen Ableger gibt, glaube ich, wird es auch noch ein bisschen ziehen. Ich hoffe nicht, dass man es wieder tot trampelt. Aber wir werden sehen.
Definitives vielleicht an der Stelle.
Das glaube ich aber auch. So, Releases.
Ja.
Quasi fast schon die Überleitung, ne, mit Herbst. Haben wir schon weit jetzt in die Zukunft geguckt.
Releases an der Stelle wieder, ich glaube, wenn ich mal in die Liste gucke, einfach mal 100% Streaming. Aus gegebenem Anlass.
Weit aus dem Fenster gelehnt, aber lass mich nochmal kurz gegenprüfen. Ja.
Dann starte doch mal mit diesem, ja, das ist der Brocken.
Das ist der dickste Brocken dieser Woche. Ja. Also morgen, mehrmals drüber gesprochen, unter anderem hier auf Platz 1 unserer Liste, The Mitchells vs. The Machines, zu Deutsch Connected, Familie verbindet. Ursprünglich kommt es von Sony, ist jetzt von Netflix quasi abgekauft, übernommen worden. Und wir haben ja letztens auch drüber gesprochen, Sony liefert ja ab spätestens nächsten Jahr sowieso alles dann für eine gewisse Zeit bei Netflix ab. Und das ist quasi so eine Art, Vorreiter möchte ich nicht nennen, aber ja. Animationsfilm, die ersten Reviews, die gerade eingetudelt sind die Woche, sprechen schon mal sehr lobende Worte.
Ja, sehr lobend, kann man schon sagen.
Sehr lobend.
Entsprechend habe ich auch echt relativ hohe Erwartungen, muss ich gestehen. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist.
Ja, ich weiß es. Der Trailer hat mich schon mal, glaube ich, gut vorbereitet und ich glaube, ich habe da Bock drauf.
Ja. Nee, ich habe auch Bock drauf, definitiv.
Kleiner Hinweis noch, auch ab morgen ist Run auf Netflix und auf Prime verfügbar mit Sarah Poulsen, wer da mal reinschauen möchte.
Ja, Hulu-Produktion.
Hulu-Produktion, stimmt, danke. Und auch bei Prime Voyagers mit Colin Farrell und Ty Sheridan zum Beispiel. Mega unter dem Radar geflogen. Hatten wir uns überlegt, den Trailer mal hier zu besprechen in irgendeiner Episode? Großes an der Stelle, ne? Also tatsächlich jetzt mal der erste Kicker hier, um zu sagen, in Space. Weltraumreise, Mehrgenerationsreise also, und alle geraten in einen Trip. Irgendwie, irgendwo.
Ja, also mach mal den 30. fertig, weil ist schwieriger Starttermin, glaube ich, für den Film.
Okay.
Nicht?
Without Remorse.
Yeah.
Ebenso auf Prime. Und ich glaube, der wird wahrscheinlich in den Bannern auf der Startseite von Prime gut gepusht werden.
Ja, und weil ich den gucken werde am 30.
Mehrmals, um die Quote
vielleicht auch das
aufzupolieren.
Falcon Winter Soldier ist durch. Braucht mein Action-Input am Freitag.
Ja, das stimmt allerdings. Oft nicht hier auf der Liste. Apple Plus liefert uns ab dem 30.04. Ab morgen Mosquito Coast, also die Moskitoküste. Ja.
Haarscharf dem Rotstift zum Opfer gefallen in der letzten Update-Folge.
Ja.
Es war knapp, ne?
Es war knapp, ja. Aber hat zeitlich einfach nicht gepasst.
Ja.
Deine Meinung kurz dazu? Kannst du es kurz nochmal zusammenfassen?
Na, wirklich nicht wirklich. Geht halt um eine kleine Familie, heile Familie eigentlich auch, ne? Mit schon Teenie-Kindern, die scheinbar irgendein Geheimnis haben, auf der Flucht sind vor dem Staat und gefunden werden. Und dann, glaube ich, irgendwie die Agenten versuchen, über die Kinder ranzukommen an vielleicht die Eltern. Und es ist die ganze Zeit nicht so ganz klar, warum sie jetzt auf der Flucht sind. Und das Ganze basiert, glaube ich, auf einer Buchverfilmung.
Mhm.
Und es ist jetzt hier wieder eine von diesen, ich hoffe, Limited Series, also wo es keine weitere Staffel gibt, sondern
6 Teile halt, meines Erachtens, oder?
Genau. In den 6 Episoden halt fertig erzählen. Sah, fand ich, echt gut gemacht aus. Handwerklich auf jeden Fall. Cast, sehr solide. Wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Aber halt eben Apple Plus exklusiv erstmal.
Hm. Na, dann gucken wir vielleicht mal in die nächste Woche rein. Disney Plus. Hm. Star Wars The Bad Batch. Ist das was für dich?
Für
Clone Wars Ableger?
Also eher nicht. Das liegt aber daran, dass Clone Wars noch so ein auf meinem Pile of Shame liegt im Backlog.
Okay.
Also ich habe mir immer versucht, da ranzutasten, aber es holt mich halt leider optisch nicht so wirklich ab. Und deswegen habe ich mich damit sehr schwer getan. Aber da wir ja wissen, dass es jetzt Kanon ist und vieles auch abfeiern. Und ich meine, allein Clone Wars kam ja auch zurück nochmal für eine Staffel auf quasi Drängen der Fans. Kann also nicht so schlecht sein. Und das ist halt jetzt ein Ableger, der ja auch schon ordentlich vorneweg abgefeiert wurde.
Ich fand auch in den Trailern, dass der Bad Batch ein bisschen grittier, ein bisschen schmutziger, hochwertiger aussah.
Ja, der Trailer war auch so ein bisschen, sah ein bisschen aus, als wäre wirklich nicht mehr, wir versuchen noch mit vielleicht die Jugend abzuholen, sondern wirklich, egal, komm für Erwachsene hier, Bad Batch, komm. Nicht?
Doch, schon. Ein bisschen den Eindruck habe ich auch, ja.
Ja.
Was haben wir hier noch auf der Liste? Jupiter's Legacy. Da hast du dich auch schon ausführlich in der letzten Sendung breit gemacht, oder? Ab dem 7.5. auf Netflix dann.
Ja, ich drücke echt die Daumen, dass das was wird. Mal Hashtag MillerWorld.
Ah, okay. Dann mache ich einfach weiter. 12.05. auch nochmal Netflix. Oxygen. Neuer Film von Alexandre Agia, glaube ich.
Ja, es ist schön, dass immer wieder Werbung dafür gemacht wird, dass er Regie führt, wie in allen seiner Filme. Wo ich mich aber frage, ist das ein Prädikat, wenn du dir seine Vita mal anguckst?
Es ist interessant, oder?
Der Piranha 3D. Piranha 3D. Oh Mann, das ist von dem Macher von Piranha 3D. What?
Zuletzt
Man.
Crawl, auch quasi untergegangen.
Crawl, ist das mit dem Krokodil im
Richtig.
Sturm?
Richtig.
Oh, den habe ich gesehen, Mann.
Scott Alario. Fandst du den nicht gar nicht so übel?
Ja, der war gar nicht so.
War der doppelte Verneinung. Jetzt habe ich ja fast eine Falle gestellt.
Der war auf jeden Fall über Piranha 3D-Niveau.
Okay. Das ist
Das ist schon mal ein Benchmark, ne?
Ja, das ist schon mal ein Benchmark. Aber solange er von Alexandre Agia ist, ja.
Ja, französischer Film auf jeden Fall, ne? Genau.
Französischer.
Komplett auch mit französischem Cast, glaube ich, und ja. Auch, genau, französischer Trailer, genau.
Frilair, nicht Trailer. Frilair.
Entschuldigung?
Weiter geht's. Neuigkeiten. News, es wird wieder sehr amerikanisch, glaube ich. Lies mal vor, was wir auf unserer Liste stehen haben.
Captain America 4 bestätigt, Baby! Steht
ja.
Da leider nicht so, aber das habe ich jetzt einfach mal reininterpretiert. Ja,
ja, stimmt,
also,
Baby war hinzugefügt.
Hat es ja gerade schon gesagt, Falcon the Winter Soldier abgelaufen. Ja, Einschaltquote war wohl äußerst zufriedenstellend. Und jetzt haben wir auch nochmal bestätigt bekommen, ja, jetzt haben wir ja einen neuen Captain. Und Captain America 4 wird entsprechend auch kommen als Standalone-Film. Und der Showrunner der Serie wird auch federführend da mitwirken dürfen beim Film. Was eigentlich wenig überraschend ist, aber vielleicht doch so ein bisschen, weil das jetzt so wirklich final, das aus meiner Sicht das Commitment ist, wirklich Filme und Serien auch beisammen zu halten. nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich, die Leute dürfen auch, und das finde ich halt so toll, weiter an den Figuren selber arbeiten und nicht zu viele Köche. Und ich glaube, dann hast du auch wirklich die Chance, nach so einer Serie dann in einem Film weiter die Figuren auch weiter zu prägen und in die Richtung zu drücken, wo du sie halt hinhaben möchtest, um wirklich mal irgendwie Stories zu erzählen. Und das finde ich halt, deswegen habe ich das hier mit reingepackt. Finde ich spannend einfach.
Falcon and the Winter Soldier, kannst du in einem Wort zusammenfassen?
In einem Wort?
Ja.
Nice.
Nice? Okay, nice.
Die letzte Folge hat für mich viel zu wünschen übrig gelassen, leider. Nachdem die ersten Folgen für mich viel richtig gemacht haben.
Ja.
War ich dann unterm Strich ein bisschen enttäuscht von der letzten Folge. Das wäre aber, glaube ich, noch eine Breakout-Session wert, wenn ich damit jetzt einmal anfange.
Ja,
das
nee,
nicht.
Deshalb ist es ja auch schon wesentlich mehr als ein Wort gewesen.
Siehst du das auch so?
Ja, ich sehe es auch stark oder sehr, sehr ähnlich, ja. Also stark angefangen, aber auch, finde ich, teilweise stark nachgelassen. Das hat mir so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack dann letzten Endes mitgegeben. Aber ja.
Aber ansonsten, was ich davor gesagt habe, die Tatsache, dass der gleiche, also
d'accord, also das MCU, okay, muss man ja tatsächlich sagen, ist weiterhin, würde ich so sagen, auf einem guten Weg einfach in der Hinsicht.
Ja, was die Konsistenz einfach betrifft, ne?
Genau, es ist verzahnt ineinander, es macht in sich Sinn, man hat neue Charaktere eingeführt, neue Storylines aufgerissen. Also ich glaube, das ist ein gutes Universum, was da weiterlaufen kann, glaube ich.
Sehr schön.
Inhaltlich wie kommerziell. So, wo man schon ein bisschen weiter ist mit der Spinnerei, um wie produzieren wir und was machen wir? The Last of Us. Immer wieder ein gern gesehenes Thema und gern besprochenes Thema hier in der Sendung. Die Adaption des gleichnamigen Videospiels von den Sony-Konsolen. Und da gab es jetzt nochmal ein Update. Lass es uns einfach schnell abreißen. Das Regisseur-Team wächst. Und da haben wir mittlerweile 3 feste Positionen. Leider alles von Leuten, wo ich die letzten Filme auch auf meinem Pile of Shame noch liegen habe.
Ja.
Anvoran kannte mir Balagov. Die hat zum Beispiel Beanpole gemacht. Lass mich lügen, war die irgendwo im Oscar-Rennen? Die war bei irgendeinem Preis dabei. Oder die war zumindest bei den besten Filmen 2020 ganz weit mit vorne. Oft empfohlener Film. Und jetzt 2 Neuzugänge, ich rede einfach schnell weiter. Jasmila Czpanik, die hat zum Beispiel Quo Vadis Aida gemacht. Und Ali Abassi, der hat mal Border gemacht, kam aus Schweden. Ich glaube 2019, auch auf meiner Wunschliste noch. Aber um es kurz zusammenzufassen, alles mehr oder weniger starke so Independent-Filme.
Ja, ja.
Sehr eigensinnig, sehr independent, glaube ich, sehr charakterbasiert.
Genau, deswegen interessante Entscheidung, gerade im Hinblick, wenn du auch dich nochmal an Chernobyl erinnerst. Kann man schon relativ gut einordnen, wo sie, glaube ich, hinwollen mit Last of Us.
Mega, oder? Also es wird nach wie vor.
Wird abgefahren, glaube ich.
Ja, bin mega gespannt. Und mehr gab es eigentlich erstmal nicht, ne? Und ich bin nach wie vor heiß. Ich kriege, glaube ich, ein Problem mit meiner Erwartungshaltung, sobald das Ding anläuft.
Ist gut möglich.
Furchtbar.
Ja.
Komm, wir machen weiter.
Mit HBO.
HBO machen wir weiter. Genau, es bleibt bei HBO. Es geht weiter mit HBO. Wo man noch weiter ist House of the Dragon, Vorgeschichte zu Game of Thrones. Da beginnt jetzt die Produktion und es gibt erste Bilder von den Table Readings, also wo man sich gegenseitig mit dem Cast schon mal quasi das Drehbuch vorliest und quasi die Szenen schon mal durchspricht.
Alle live on location, aber Corona-konform auf Abstand. Interessantes Bild auch.
Sieht aus wie hier DEFCON, ne, im UN-Bunker irgendwie, die
ein bisschen,
Bilder.
Ne?
Ja. Ist schon abgefahren, ja. Aber auch interessanter Cast, der sich da mittlerweile zusammengerauft hat, muss man ja sagen. Ne? Olivia Cooke ist mittlerweile auch noch dazu gekommen. Ich muss gerade mal gucken, wer ist denn noch alles dabei. Matt Smith spielt mit, Rhys Ifans. Also
Ich sage einfach mal okay.
Okay.
Naja, Game of Thrones, weißt du, ist bei mir
nicht unbedingt deine Baustelle.
Ja.
Hast du es jetzt fertig geguckt? Ich weiß es nicht mehr.
Nö.
Wo bist du stehen geblieben nochmal?
3. Staffel?
Oh Gott, okay. Also das hatte ich, ja.
Ja, für alle, die sich jetzt wundern, wie das sein kann und was für ein Idiot. Und es ist alles so großartig bis auf die letzte Staffel. Ich habe zumindest mal die Bücher gelesen. Von daher ist jetzt der Drang bei mir, so die es gibt, genau, jetzt so semi-groß. Und ich glaube tatsächlich, hat meine Motivation, es wirklich fertig zu gucken, die Berichterstattung der letzten Staffel komplett zunichte gemacht.
Ja, das ist hart, ne?
Ja.
Das ist dann schon...
Das war traurig. Sehr demotivierend, muss ich einfach sagen.
Ah, verdammt. Naja. Komm, dann machen wir weiter mit einem anderen Thema. Wo ist man noch weiter bei der Vorbereitung zu einem neuen Film? The Flash. Film von Andy Muschietti.
Der Regisseur von S.
Dankeschön. Dreharbeiten sind losgegangen und hier guckt man unsere Links in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es einen kleinen Teaser zur Logo-Animation.
Ja, genau, da sieht man jetzt das offizielle Logo quasi des Films.
Wow.
Ja, der Film existiert also immer noch. Wollen jetzt wahrscheinlich nochmal auf dem Hashtag Snyder Cut
The Lesson, achso,
Snyder Cut, Welle ja. Ein bisschen, Hashtag The Lesson, ja, ein bisschen surfen und ein bisschen Werbung machen einfach, ne, für The Flash als Figur und da kommt was. Aus meiner Sicht ist der Film halt einfach zu spät dran. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in unserer Auswertung zum Snyder Cut, dass man den vielleicht hätte vor...
Was?
Ja, zu spät. Ich bin gespannt.
Aber er kommt.
Der was reißt, der Film.
Dreharbeiten haben begonnen und genau, Andy Muschietti wird es machen.
Find's gut, ne?
Finde ich richtig gut, ja. Auch wenn es vielleicht falsch ist, ich finde es richtig gut.
Mit Sicherheit, im Zweifel ist es bestimmt falsch.
Ah, Oscars, komm.
Ja.
Lass uns einmal hier durchbuttern.
Die 93.
Die 93. Mensch, da kommt nochmal das Zahlenspiel.
Und dieses Mal tatsächlich auch nicht im Kodak Theater,
sondern
abgehalten.
Im Bahnhof.
Woanders?
Höchst diplomatisch.
Ich habe es mir nicht merken können. Vielleicht kriegst du das ja parallel nachrecherchiert. Es war auf jeden Fall eine eher lockere Runde mit einzelnen Tischen, wo maximal 4 Leute saßen. Hatte so ein bisschen Globe-Vibes. Und es fehlte so ein bisschen das ganze Pompöse, was man sonst gewohnt ist. Es gab keine aufwendige Intro-Nummer. Es gab relativ wenig vorgeschnittene Skits, die sie noch irgendwie eingestreut haben. Ich fand, die ganze Veranstaltung wirkte sehr... Puh. Ich suche nach einem Wort, das nicht zu vernichtend ist.
Gab es denn ein fulminantes Ende wenigstens?
Nein, das Ende haben sie komplett gebutschert. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu.
Ja, dann lass uns auch kurz drüber sprechen,
ja, mach mal.
Wer gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, wann haben wir über die Oscar-Nominierung geredet? Vor einem Monat? Vor 2 Monaten?
Vor
2 Monaten muss es mindestens
es sind so um die 2 Monate her, ja.
Ich glaube, da hatten wir schon so ein bisschen angerissen. 2020 war jetzt nicht so mega dick und deshalb gab es jetzt auch nicht so die riesigen Überraschungen. Aber another round. Best
ja, Mann.
International Film.
Yes. Ja, Mann.
Hat gewonnen.
Ja, super cool. War ganz weit oben in meinen Top 10 für 2020. Hab den gut gefeiert. Find super, dass er gewonnen hat. Kleiner dänischer Streifen. Und jetzt kam direkt die News, dass schon ein Remake in Arbeit ist und dass sie ganz schnell einen Schreiber suchen und dass der Originalregisseur irgendwie produzieren soll und Leonardo DiCaprio angeblich in Gesprächen für die Hauptrolle ist und ich mich dann doch frage, warum brauche ich davon jetzt ein Remake? Nicht mal ein Jahr später? Der hat gerade den Oscar gewonnen, Mensch.
Es ist halt immer noch so dieses Ding, ne, mit den USA-Sachen, dass halt alles, innerhalb der Landesgrenzen produziert wurde und im Worst Case Untertitel hat, dann, ne.
Aber Mads Mikkelsen kennen die Leute doch. Ist doch ein bekanntes Gesicht.
Ja, aber anscheinend zieht halt nicht mal das genug. Übrigens bei Best International Feature Film auch Quo Vadis AIDA nominiert, um es hier nochmal den Kreis zuzumachen. Und ja, Thomas Vinterberg hat die Trophäe mitgenommen. Auch sonst auslandstark vertreten, Nomadland. Abgeräumt von.
Aber sowas von die wichtigen.
Chloe Zhao. Alles mitgenommen. Bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin. Und beste, weiß ich nicht, weil wir konnten es noch nicht sehen.
Richtig. Also ja, der scheint wohl ganz gut zu sein, aber wir können uns bisher in Deutschland nicht selbst davon überzeugen. Und wir wissen ja jetzt auch, zumindest China möchte sich auch gar nicht selbst davon überzeugen.
harter Tobak, oder?
Ja, da genau, denn dass der so abgeräumt hat, beziehungsweise dass erst überhaupt die zweite Frau nach Catherine Bigelow hier für die beste Regie mit nach Hause nimmt, das wurde so ein bisschen boykottiert da. Ne? In den sozialen Medien wurde das komplett gecancelt in China, diese Info, weil die Chloe Zhao sich irgendwie, ich glaube, ich habe es nachgelesen, 2013 in einem Interview mal ein bisschen kritisch zu Zensierung innerhalb von China geäußert hat. Und das Krasse ist ja, in ihrer Dankesrede hat sie ja sogar ein kleines Gedicht, ein traditionelles chinesisches Gedicht vorgetragen. In Anerkennung an ihre Wurzeln, ne? Und dann wird sie da trotzdem quasi in China mundtot gemacht.
Ich glaube, sie hat einmal was Falsches gesagt und seitdem hat China halt mit ihr so eine Fehde, wo ich auch, was ich nicht verstehen kann, ne? Weil gerade sowas dann als Aushänge steht, wenn sie dir ja eigentlich prinzipiell wohlgesonnen ist, aber.
Fun Fact an der Stelle, ist ein bisschen off-topic, aber zumindest Brad Pitt war ja auch mit bei den Oscars jetzt dabei zum Thema China. Erinnerst dich? 7 Jahre in Tibet?
Ja.
Nachdem seit er den Film gemacht hat, hat Brad Pitt, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, Einreiseverbot in China.
Nee, das habe ich
kein Scherz, nicht gewusst. Könnt ihr googeln. Ist krass, oder?
Mann, ey, die haben halt, Er hat doch letzten Endes auch, sehe ich es gerade eben, er hat doch den Preis vergeben an Beste
Nebendarstellerin, ja.
Nebendarstellerin, wo ist sie denn?
Genau, und ging
aus Minari.
Genau, und ging an Minari.
Ich finde es gerade nicht. Ach ja. Hier, Xu Yongyun, genau.
War eine sehr, sehr unterhaltsame Dankesrede, die sie da auch gehalten hat.
Stimmt, genau.
Könnt ihr auch nochmal nachrecherchieren, die 2 Minuten könnt ihr euch geben, das war goldig.
Ansonsten Anthony Hopkins mit 83 Jahren ältester Oscar-Preisträger durch seine Leistung in The Father, die wir auch nicht nachvollziehen können, weil wir den Film auch noch nicht sehen konnten hier in Deutschland. Wobei Nomadland, um nochmal kurz die Portalbaum zurückzumachen, jetzt auf Blu-ray raus, international oder in den USA. Also,
ja, dann gibt es kein Zurück mehr für uns, würde ich sagen. Sollten, müssen wir vielleicht nochmal die Portokasse plündern, meinst du?
Ich wollte gerade sagen, ja.
aber Anthony Hopkins tatsächlich erst der zweite Oscar, den er gewonnen hat als bester Hauptdarsteller nach
Schweigen der Lämmer.
Nach Schweigen der Lämmer. Also gefühlt müsste man ja sagen, der hat doch bestimmt schon irgendwie einen ganzen Sack davon stehen, ne?
Ja, letztes Jahr Two Popes, ne? Best Supporting.
War ja auch nominiert.
Aber ich dachte so, ja, gib ihm.
Ja, und jetzt endlich prämiert, finde ich gut. Also, wir haben nicht gesehen, können wir nicht drüber sprechen, aber dass der Herr Hopkins es verdient hat, ist ja undiskutabel.
War leider nicht da, ne? Und deshalb.
So, genau, jetzt kommt nämlich der lustige Punkt, dass mich das noch kurz erzählen, ne?
Ja, jetzt kommt's.
Die haben nämlich bester Film, was die letzten 92 Verleihungen immer das große Finale war, nicht gemacht an der Stelle. Die haben das vorgezogen und haben sich überlegt, wisst ihr was, eine gute Idee ist, bester Hauptdarsteller als letztes zu machen, weil in den ganzen Wettbewerben davor hat nämlich posthum Chadwick Boseman den gewonnen und wir gehen mal ganz fest davon aus, dass er den hier natürlich auch, dass er den hier auch gewinnt und dann wäre das so eine schöne melancholische Note, in der wir ausklingen. Und dann gewinnt der weiße alte Mann das Ding. Was für ein Skandal.
Der nicht mal gekommen ist zur Oscar-Verleihung.
Na klar, der ist nicht mal gekommen. Und der Fun Fact, seine Tochter in The Father wird ja gespielt von Olivia Colman, ne?
Die wollte ihn annehmen, stellvertretend.
Die sollte den annehmen. Die saß nämlich im BFI, im British Film Institute in London, live zugeschaltet. Und dann haben die Sendung Cut einfach abmoderiert. Übelst krass. Also, das ist schon... Also, was für ein Anfängerladen da? Keine Ahnung.
Das klang für mich auch nicht ganz nachvollziehbar, ja. Haben sich viele Leute auch die Mäuler drüber zerrissen, dass Chadwick Boseman das Ding nicht noch posthum bekommen hat. Ich sag immer so leid, wie es mir tut, aber es sind halt 2020 extrem viele andere Leute auch gestorben. Ich sag nochmal, Sean Connery, ne, ganz groß, Ennio Morricone, es waren alles große Namen oder große Leute und noch viele Dutzend andere aus der Filmbranche, wo ich dann immer so denke, Moranis Black Bottom, das war schon nicht schlecht, aber, also, ne?
Wir haben The Father noch nicht gesehen, was soll ich sagen?
Genau, das, was wir gesehen haben und gehört haben, das klang schon mal hervorragend, von daher. Naja, Netflix, auch richtig gut dabei gewesen.
Ja.
My Octopus Teacher, schon gesehen. Mein Lehrer, der Kraken, glaube ich, heißt es.
Ich kenne es nur unter dem englischen Titel tatsächlich und ich habe noch nicht gesehen, soll aber wohl eine sehr, sehr schöne Dokumentation sein.
Ja. Mank, Best Cinematography.
Interessant, ne? Fand ich spannend.
Hast du ihn gesehen jetzt mittlerweile?
Noch nicht, nein. noch nicht.
Das war auch so ein Ding, wo ich mich gefragt habe. Okay. Production Design, ja. Ja, aber Kamera? Naja, und Moranis Black Bottom, hier auch nochmal Make-up-Kostüm.
Also Viola Davis. Fünf Oscars an Netflix-Produktionen.
Kann man machen.
Keine schlechte Ausbeute. Da wir ihn ja immer unterstellen, dass sie nur so viel Durchschnitt machen.
Auch einer der wenigen, der ja überhaupt Filme angeliefert hat in 2020.
Okay, ja.
Kommt auch noch dazu.
Ja, nee, ist richtig. Meinst du, dann ist die Chance, dass man mal was trifft, relativ hoch?
Gut möglich, ja.
Okay.
Ansonsten noch irgendwas für dich dabei?
Tenet hat Oscar gewonnen.
Ach, Best Visuals. Ist nicht an Love and Monsters gegangen, was ich aber, finde ich okay.
Man muss ja sagen, man kann jetzt über Tenet diskutieren, was man möchte, aber da waren viele coole audiovisuelle Momente dabei. Es war einer der wenigen 2020, also der klassischen Blockbuster, der herkömmlichen Blockbuster, nenne ich es mal, ne, die nicht irgendwie auf Streaming First brilliert haben, den ich tatsächlich auch mal im Kino gesehen habe, 2020, die zwei Mal, die ich war, gefühlt. Und von daher, cool.
Sound of Metal hat noch was abgeräumt.
Mehr als ich gedacht hätte, muss ich gestehen. Aber beide so durchaus verdient, weil gerade das Soundscape, Editing, das der Film erzeugt, also beim Editing, zumindest der audiophile Teil, der war schon recht beeindruckend, den sie da erzeugen.
So, und dann gab es noch ein was, da habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen geärgert. Das war halt klar, Best Animation ging halt an Soul. Da hätte ich halt super gern Wolfwalkers gesehen, aber ja, okay, muss man sich geschlagen geben.
Aber auch Soul war doch auch ganz weit vorne bei dir.
Ja, aber einfach, ich bin halt, wenn es darum geht, ob ich Soul oder Wolfwalkers nehme, dann bin ich natürlich klar für den Underdog.
Ah, ich verstehe. Sinne.
Weißt du? Einfach, um das ein bisschen zu pushen auch und ein bisschen mehr das anzuerkennen. Weil Disney, und dann hast du halt diese kleine Bude da aus Europa, die sowas hinzaubert. Von daher. Und Best Original Song, nicht an Husavik. Nicht an den Eurovision Song Contest.
War übrigens sehr, sehr, sehr interessant zu gucken, als sie den Zusammenschnitt bringen der Oscar-Nominierung. Und du hast halt diese epischen Songs für diese großen Filme, wo es ja um Gleichheit und Rassendiskriminierung, genau. Und am Ende kommt dann Eurovision.
Husavik, ja.
Und auf einmal siehst du Will Ferrell singen und denkst dir, yep, das passiert ja gerade tatsächlich.
Ja, ich hätte es ihm gegönnt, aber naja.
Ich auch.
Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob wir einen Link reinposten oder ob du noch was hast abschließend zu den Oscars.
Nee. Also ja, war sicherlich das erste und letzte Mal, dass sie das so abhalten. Ich fand, es war eher eine trockene Veranstaltung und nachträglich kam dann halt raus, dass selbst die spontanen Situationen, die sich ergeben haben, wohl geskriptet war. Es gab da so eine lustige Sequenz mit Glenn Close.
War es oder? War's, ja.
Ja, es kam raus danach, dass es geskriptet wurde.
Naja, okay. Also es überrascht mich nicht.
Nee, es überrascht mich auch nicht, aber es wäre super cool gewesen, wenn es echt gewesen wäre. Aber das ist dann halt zu fancy. Wer es wissen will, googelt einfach Oscars und Glenn Close. Guckt sich selber an. Von daher, also es geht noch trockener. Wir haben es ihnen ja immer unterstellt, die letzten Jahre. Von daher ist auf jeden Fall Luft nach oben.
Ja.
Und übrigens, um das Finale abzuschließen, diese Regel, wenn die Kamera nicht auf euch ist, Maske auf. Wenn die Kamera auf euch gerichtet, Maske ab. Mir ist, also ich wusste nicht, dass Viren so funktionieren. Von daher, cool. Aber gut. Waren ja alle getestet und geimpft. Negativ. Und nochmal getestet und nochmal geimpft, stimmt.
Ja.
Und jetzt würde ich sagen, genug davon. Lass uns mal über die Trailer sprechen, da wird es nämlich, glaube ich, ein bisschen unterhaltsamer wieder.
Nicole Kidman habe ich hier vorhin angekündigt, die uns hier unter der Erde sehen will. Oder zumindest in der Erde. 9 Perfect Strangers, Hulu-Produktion, kein Release-Datum, irgendwann dieses Jahr. Und das ist alles, was wir wissen. Nächster Trailer.
Also von den Machern von Big Little Lies, was ich ja
und Undoing, das
und The Undoing, also Big Little Lies feiere ich ja auf dem Teufel komm raus.
Noch nicht
gesehen. Werde gegen jeden kämpfen.
Noch eine Serie auf meinem Pile of Shame.
Ganz, ganz, ganz großartig. Und ich muss sagen, hier, das ist ja nur so ein Teaser, ne? 30 Sekunden zusammen, wilder Zusammenschnitt und das ist hängen geblieben bei mir. Da sind Bilder dabei, wo ich dachte, was gucken wir denn hier gerade? Das ist crazy.
Klar,
es ist Sekte, nehme ich an, irgendwie schon, ne?
Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich auch, einfach weil es mir immer noch nachhängt, immer wieder auch so ein bisschen Get Out. Ist es irgendwas, wo man verarscht wird, weil irgendjemand was Böseres im Schilde führt? Aber ich dachte, cool, Melissa McCarthy, mal nicht in ihrer typischen Dödelrolle.
Also generell, das Cast ist sehr beeindruckend.
Michael Shannon, Luke Evans, wen haben wir noch alles dabei? Regina Hall, ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht
erinnern. Nicole Kidman, wie gesagt.
Nicole Kidman, Samara Weaving taucht auch auf.
Also für eine Hulu-Produktion ist es stark.
Bin gespannt auf jeden Fall.
Also 2021, wir sagen Bescheid, wenn wir mehr wissen.
Ja, genau, weil das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Wo ich noch unentschlossen bin, ist der nächste Trailer oder das nächste Filmprojekt zum folgenden Trailer. Ihr wisst, was ich meine. Annette oder Annette?
Keine Ahnung. Annette. Mach's Englisch.
Annette. Komm, wir machen es Annette. Mit Adam Driver,
Annette.
Marion Cotillard. Kino und Prime steht hier ungefähr als Release-Datum. Sommer 2021. So. Mhm. Was sehen wir in dem Trailer?
Ja.
Alright,
also
der
scheint, also puh. Adam Driver und Marion Cotillard hier in dem Film scheinbar beide Schauspieler Richtung Theater, Oper, ganz klar.
Ja.
Und das scheint so ein bisschen so ein Epos zu sein, das, glaube ich, über mehrere Jahre überspannt, wie die beiden zusammenfinden, wie sie eine Familie gründen und wie, glaube ich, die Familie unter dem medialen Druck, glaube ich, zerbricht.
Marriage Story?
Ja, aber vermischt mit solchen, wie gesagt, Oper-Theater-Sequenzen, die scheinbar so ein bisschen die, wie sagt man denn dazu, so ein bisschen die Erzählebene durchbrechen und sie quasi in die reale Welt quasi über...
Schon, oder? Es wird ein Misch
laufen, sozusagen.
Gefühlt.
Ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Also es ist super...
Das
es sind krasse Bilder dabei, auf jeden Fall.
Mhm.
Super, super abgefahren. Der Regisseur hat auch seit 9 Jahren, glaube ich, keinen Film mehr gemacht und hat mit seinem letzten Streifen so eine harte Fan-Community generiert, nenne ich es jetzt mal.
Mhm.
Ich habe nichts davon gesehen, ich kenne den nicht. Holy Motors übrigens, von 2012.
Mhm.
Abgefahren. Keine Ahnung, also nur wegen, was du von Adam Driver in dem Trailer siehst, gucke ich mir den Film an, wenn ich die Chance habe.
Nee, sieht gut aus. Wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, da verschmilzt, glaube ich, das Szenische mit so theatralischen Ansätzen zu einem Mix, wo ich auch nicht genau weiß, ist das jetzt schon eher so Meta?
Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Oder wollt ihr uns einfach nur zeigen, wie quasi vielleicht die Leute, also die Ehemann, Ehefrau ein bisschen den Verstand verlieren und quasi...
Und dann habe ich auch noch gelesen bei einer Filmbeschreibung, Musical-Drama.
Ja, habe ich auch gelesen,
so,
aber im Trailer, also alles gut, im Trailer wird erstmal nicht gesungen, von daher kann man den herkömmlich weggucken, aber es scheint auf jeden Fall ein paar Musical-Nummern zu geben, was mich wieder dazu bringt, dass sie vielleicht einfach so Opersequenzen zeigen.
Mhm. Naja.
Auch.
Ich bin gespannt.
Keine Ahnung, ja.
Annette, wie gesagt, Kino und Prime, irgendwann Sommer, kein genaues Startdatum.
Hm.
Wir halten uns auf dem Laufenden. Hashtag, Stichwort, Musical. West Side Story. Oop.
Hashtag, Senior Spielbergo.
Ja, mit Ansel Elgort und Rachel Zegler.
Dios mio.
10. Dezember aber erst im Kino und jetzt der erste Trailer. Viele haben schon drauf gewartet, beziehungsweise 9. Dezember, einen Tag früher in Deutschland. Und jetzt
viele haben schon drauf gewartet.
Oder? Schon?
Nee.
Ist das nicht so ein Dauerbrenner, West Side Story?
Im
Sinne von gebt. Ja gut,
Den Film, der schon existiert, auf den beziehst du dich, oder? Weil, also ganz im Ernst, das ist doch ein Remake, auf das niemand gewartet hat, oder?
Du meinst wie, Space Jam wollte ich gerade sagen. Ich weiß es nicht. Es gibt doch bestimmt Abnehmer, oder?
Mit Sicherheit. Also klar, mit Sicherheit. Ich frage mich nur, warum wir halt die Zeit von Steven Spielberg damit vergeuden, so ein Remake zu machen.
Ich finde es
schöner, wenn
der
sich um... Na, offensichtlich hat er Bock drauf. Ich finde es aber schöner, wenn er sich um neue Ideen vielleicht ein bisschen kümmert.
Ich meine, da ist es ja fast schon angebracht, oder? Nach, was ist das? 1961? Der Originalfilm? Oder gab es noch eins?
Ja, ich müsste lügen, ist auch schon eine Weile her, ja.
Ja, also es ist ja jetzt wirklich 60 Jahre fast durch, das Ding.
Aber es sind sehr, sehr klassische Einstellungen, auch aus dem Originalfilm wiederzuerkennen auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hast du sehr, sehr schöne Cinematografie von neuen Sequenzen, die ganz toll aussehen. Da erkennt man auch sofort, finde ich, die Handschrift von Steven Spielberg.
Schon ein bisschen, ne? So seinen modernen Stil erkennt man schon mittlerweile auch ein bisschen raus.
Ja, auch einfach, wie er die Szenen... Also das Blocking, wie die Szenen ausstaffiert sind, da mit Vorder-, Mittel-, Hintergrund, um das Storytelling quasi voranzutreiben, das ist alles da. Ich brauch's trotzdem nicht. Ich bin ehrlich.
Gut, warum haben wir den dann hier in der Liste stehen?
Verdammt. Na, weil das bestimmt, wie du gesagt hast, mega das Ding wird.
Ja,
international.
Gut, dann gucken wir mal.
Und ich meine, Ansel Elgort, Baby.
Baby, ja. Zieht. Meinst du, der zieht?
Naja, auf jeden Fall wissen wir, dass er Multitalent ist und das ist ja hier absolut gefragt, ne?
Mm, stimmt, ja.
Gerade wenn es musikalisch und
Rhythmus
tänzerisch
im Blut.
Ja. So, aber lass uns mal zu meinen persönlichen Highlights kommen jetzt hier.
Naja, okay, komm. Und es wird nicht weniger knallbunt wahrscheinlich. Love, Death and Robots, Staffel 2.
Ja.
War schon dein Fazit, oder was?
Na, quasi. Also, was willst du zu sagen? Also, jeder, der Love, Death and Robots bisher nicht gesehen hat auf Netflix, sollte jetzt an der Stelle, und das ist okay für mich, die Episode unterbrechen.
Und unterbrechen, nicht abbrechen.
Nein, unterbrechen.
Mhm. Ja, ich hab's nochmal
sehr persönlich für dich auch formuliert.
Ja.
Und das gucken, wow, also erste Staffel ist einfach überragend und jetzt wissen wir, am 14. Mai geht's weiter und ich werde die erste Staffel auch nochmal vorbereiten, dafür gucken.
Oh.
Ist eigentlich nur so eine Potpourri an Kurzfilmen, die für sich selbst stehen. 18 Stück, ganz unterschiedliche visuelle Styles.
Alles dabei.
Eine vielleicht ein bisschen besser als ein anderer, aber unterm Strich kannst du die alle, finde ich, gut weggucken. Ich finde es super toll, dass da Künstler eine Plattform bekommen haben, auch sehr erwachsenen Content zu kreieren.
Auf jeden Fall, ja.
Und jetzt wissen wir, wie gesagt, also wir wussten, dass es weitergeht. Jetzt wissen wir, am 14. Mai geht es weiter, also gar nicht so lange hin.
Aber es gibt einen Downer.
Richtig, es sind nur 8 Folgen. Wie Netflix es formulieren würde, macht euch keine Sorgen, wir haben wieder 18 Folgen. Wir formulieren es aber einfach um und sagen, 2022 gibt es eine dritte Staffel.
Soll die dann also mit 10 Folgen kommen?
Nee, das weiß ich nicht, ob es 10 Folgen sind, aber es klingt für mich wieder nach so einem Split.
Naja, was ich halt rausgehört habe, sie haben für die erste Staffel halt relativ lange gebraucht, um das zusammenzukriegen. Jetzt sagen sie, damit es nicht noch länger dauert mit der zweiten Staffel, hier 8 Folgen, dafür kommt aber nächstes Jahr direkt die zweite.
Genau, die dann wieder, also oftmals hast du es ja bei Serien, dass sie 16 Folgen drehen und dann kriegst du Staffel 1 8 Folgen, Staffel 2 8 Folgen.
Pfui. Trailer zur zweiten Staffel. Da ist wieder alles dabei.
Ja.
Vom
Fotorealismus hin zum Hyperrealismus, ne?
Genau, ja. Da ist Stop-Motion dabei, da ist, wie du schon gesagt hast. Und auch inhaltlich, da von kleinen kindlichen Figuren über große Monster-Action bis zu extrem blutigen Gore ist auch wieder alles vertreten oder scheint alles vertreten. Aber ich meine, wenn du die Ansage schon als Titel an sich hast, ne, dann musst du halt irgendwie auch
100%. Ich habe fast drauf gewartet. Der Trailer geht relativ verhaltenlos, sehr PG-lastig, wo ich dachte, ist das noch Love, Death and Robots? Es sieht zwar alles fett aus, aber was. Und dann am Ende zieht er noch mal ein bisschen vom Leder, ne?
Auf jeden Fall, ja. Und es sieht halt von vorn bis hin, geiler Soundtrack, sieht's gut aus, geiler Soundtrack noch dazu. Ich bin so aufgeregt.
Ja, Tito.
Ich hab auch Bock, ja. Ich habe im Herbst habe ich einen Kumpel da mal eingeführt und mit ihm so die Hälfte der Episoden noch mal geguckt.
Stark. Das heißt, du bist noch ein bisschen mehr drin.
Einigermaßen frisch, ja. Wie gesagt, nicht alle. Ich würde mir da vielleicht auch noch mal die Staffel dann komplett geben. Aber ja, hat Bock gemacht, Staffel 1 und jetzt Staffel 2. Ja. Bin echt gespannt.
Es ist so schnell weggeguckt, das ist fast, wie du gesagt hast, ein bisschen traurig, dass es nur 8 Folgen sind, weil sollte man nicht bingen.
Das stimmt allerdings.
Rationiert es euch.
Habe ich mit der ersten Staffel auch gemacht. Und dann hast du mit 18 Folgen hast du auch relativ lange Futter, an dem du nagen kannst. Und hier
versuche
ich
auch gleicher Hinweis an der Stelle, wie man Rick and Morty gucken sollte. Nicht bingen.
In der ersten Staffel gab es, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr kurze Folgen. Hier jetzt Staffel 2, glaube ich, fast durchweg alle so um die 10 Minuten.
Ja. Bin gespannt, kannst ja ein bisschen mehr Exposition auch betreiben.
Ich hoffe.
Mal sehen,
14. Mai, Netflix. So, jetzt hier nach West Side Story noch ein zweites Kino-Release, was angekündigt wurde hier für Deutschland, für den 2. Ja. September.
Ja.
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Yes.
Marvel.
Ja, Mann.
Der erste,
da haben wir es wieder.
Kann man das sagen, der erste asiatische Superheld?
Ja? Kann man so sagen, muss man so sagen. Ist auch lange überfällig gewesen. Und jetzt haben wir auch hier den Trailer. Und ich meine, Meinung wird wenig überraschend sein. Von daher würde mich erstmal dein interessieren, glaube ich.
Puh. Wir haben es, glaube ich, in den sozialen Medien schon ein bisschen angeteasert. Wir haben auch so eine Umfrage gemacht, ne, was die Leute davon halten. Und die meisten waren sehr positiv gestimmt. Und auch ich muss sagen, ich finde es gut. Sieht gut aus, ja.
Ja.
Es ist natürlich sehr asiatisch angehaucht, ist viel mit Kampfkunst, was ja nicht schlecht sein muss. Man muss halt einfach bloß ein bisschen dafür offen sein.
Ja.
Aber die erste Hälfte fand ich gut, aber die zweite Hälfte hat mich vor allem abgeholt. Da war zwar hingegen auch wieder so ein bisschen so große Marvel mit Monstern ausgestattete Endboss-Kämpfe dabei.
Ja.
Aber so gerade so diese ganze Busszene, wo er sich da so ein bisschen durchprügelt, das sah schon on point und sehr gut gemacht aus.
Ja.
Du hast Awkwafina noch dabei, neben Simu Liu, die halt Awkwafina spielt letztendlich.
Ja, sind wir mal ehrlich.
Also die wird da wieder der Sidekick sein.
Aber ich sehe sie gerne. Ich sehe sie einfach sehr gerne.
Ja. Ich glaube, das wird mitten wie viele andere initiale Marvel-Filme, die neue Superhelden eingeführt haben, wird es, glaube ich, eine schöne, runde, bunte Sache.
Und wieder, muss ich sagen, trifft aber hier Marvel wieder dann genau den Zahn der Zeit, weil asiatische Bevölkerung ist gerade wieder massiv im Fokus geraten. Und jetzt hier lange überfällig der erste asiatische Superheld, der auch wieder ein bisschen wie bei Raya and the Last Dragon auch die asiatische Kultur in Fokus rückt, ein bisschen.
Mhm.
Was, glaube ich, gerade dort sehr, 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 sehr gut ankommt. Ich meine, ich kann damit sowieso was anfangen. Du hast relativ viele aufwendig gemachte Kampfsequenzen, die durchchoreografiert sind. Simulio, es gibt ja die Szene, wo er das Messer fängt in die Kamera rein. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, welche ich meine. Er wurde auf Social Media gefragt, ist das echt? Und wenn ja, wie lange hat es gedauert? Und ich weiß nicht, ob es stimmt, er meinte, ja, die Szene ist echt. Und es hat 170 Versuche gebraucht, bis er das Ding gefangen hat und es halt so im Kasten war. Und ich glaube ihm das sogar. Ja, also er hat ja einen Hintergrund da in dem Stunt-Bereich, da kommt er ja her. Wurde ja sehr, sehr kurzfristig auch gecastet für die Rolle. Ich fand, es hatte, die erste Hälfte hatte für mich so ein bisschen Ant-Man-Vibes, war sehr bunt, sehr amerikanisch. Und wenn es dann so in diesen asiatischen Raum geht, fing es dann an, diese Doctor Strange-Vibes
reinzuspülen.
Und ich meine, Ant-Man und Doctor Strange sind ja so ein bisschen die bunten Paradiesvögel im Marvel-Universum, die filmisch ein bisschen was anderes gemacht haben. Und wenn du die jetzt hier zusammenmischt mit asiatischer Kultur für eine Origin-Story von Shang-Chi, dann, finde ich, klingt vielversprechend.
Trailer, wie gesagt, fand ich auch sehr gut. Ich bin gespannt. Ich war immer ein großer Fan. Erster Ant-Man, erster Thor, etc. pp. Wie gesagt, meistens die zweiten Filme, die nachkamen, das war für mich schon immer so ein bisschen, mal gucken. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich als nicht so megamäßig bekennender Riesen-Marvel-Fan. Was haben wir gesagt? 2. September Deutschland-Termin, bis jetzt erstmal festgelegt. 3. September dann einen Tag später in den USA.
Und drücken wir die Daumen, dass wir die halten.
Wir drücken die Daumen, dass das gehalten werden kann.
Mhm.
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Mega. Und du hast dir Sorgen gemacht, ob wir hier die Stunde gefüllt kriegen.
Na, und wieder fast on point sozusagen. Ne? Also zwei abgewichste Profis noch und nöcher.
Das war mein Krusty der Clown übrigens, für alle, die sich das gefragt haben.
Ja. Sehr gut, auch nochmal zum Abschluss. Was haltet ihr von den Trailern oder Krusty dem Clown? Nehmt gerne mit uns Kontakt auf, zum Beispiel auf den sozialen Medien. Was war's? Instagram, Facebook und oder Twitter. Benutzt gerne unseren Tag.
Ja, Hashtag NSRT Podcast. Können heute damit anfangen, du verrückter Hund.
Okay, dann machen wir es so und ihr findet uns unter unserem Namen.
Der ist genau gleich. NSRT Podcast.
Ich bin heute ein bisschen aus dem Tritt, gerade was.
Nee, das ist auch kein Problem, weil das ist generell erstmal ganz einfach, kann sich jeder merken.
Mein Fels in der Brandung. mein personifizierter Trustfall.
Ja. Keine breiten Schultern, du kannst dich trotzdem anlehnen, kein Problem.
Ach, schön gesagt. Was sagen wir sonst immer noch zum Schluss? Ich versuche den Leuten immer so eine iTunes-Bewertung noch aus den Rippen zu leiern.
Das können wir gerne heute auch machen. Wir freuen uns über jede iTunes-Bewertung. Lasst gerne einen Kommentar da, ob was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Es kann immer noch eine mehr sein. Wir würden uns sehr freuen.
Einfach bei Apple anmelden, da auf die 5 Sterne klicken und dann könnt ihr erst einen Text eingeben.
Ja, und nur bei 5 Sterne gerne mal einen Text eingeben.
Genau, nur bei 5 Sterne geht das so, leider warum nicht. Das Apple so gemacht hat, keine Ahnung. Aber schreibt gerne was Lustiges. Wir lesen vielleicht auch vor, wenn es dödelig genug ist und wir freuen uns.
Genau, ansonsten vielen Dank an dich. Nächste Update Woche 51. Vermutlich eine Review mal wieder. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.